Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit der Lücke,
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Langstreckenradl fahren oder Extremradsport, wie wir letztens besprochen haben, gibt es heute wieder. Und zwar ein Thema mit einer Lücke.
Ja, und mehr wollen wir dazu gar nicht sagen. Und das hört ihr dann später. Die Auflösung gibt es später, sagen wir so.
Flo, wie läuft es bei dir? Kommst du weiterhin ein bisschen zum Radlfahren oder bist du eingespannt?
Ich komme ein bisschen zum Radlfahren, aber ich komme nicht zum Schlafen. Das ist eher mein Thema. Und wie wir wissen, ist Schlafen so wichtig. Und also selbst wenn man nicht trainiert und einfach nur Radl fährt, um Radl zu fahren, oder auch wenn man gar nicht Radl fährt, Schlaf ist wichtig und das merke ich jetzt wirklich extrem. Also ich bin nicht gemacht dafür, für so wenig Schlaf. Das ist unglaublich, wie sehr das an mir zehrt. Aber hilft ja nichts.
Ja, bei mir gibt's gar nicht so viele Neuigkeiten. Die letzte Woche war eher ruhig. Ich habe dieses, das Bike-Fitting ist leider verschoben worden. Und mein Leistungstest, weil der Max ein bisschen angeschlagen war, beziehungsweise bei ihm zu Hause war jemand angeschlagen und jetzt wollte man das nicht irgendwie das Risiko eingehen, dass ich mich dann vielleicht dort auch noch in der Virustauschbörse beteilige und dann vielleicht was mit haben nehme. Jetzt haben wir gesagt, verschieben wir es um eine Woche. Das heißt, diese Neuigkeiten muss ich noch schuldig bleiben und kann nächste Woche davon berichten, wie mein Leistungszustand ist. Der ist gefühlt ein bisschen besser wie voriges Jahr und wie meine neue Sitzposition sein wird.
Wie voriges Jahr oder wie voriges Jahr um die Zeit?
Naja, voriges Jahr, also bei dir ist jetzt ja ein sehr, sehr großer, sehr erfreulicher Einschnitt im Leben, der dir ein bisschen am Training oder der deine Trainingsroutine beeinflusst. Und bei mir war es vor einem Jahr ähnlich. Wir haben da jetzt Haus renoviert, Vollgas. Und da haben wir halt gestemmt und gefliest und gespachtelt. Und da ist halt das Training, so wie bei dir, nicht zu kurz gekommen, aber halt die Regeneration. Statt Essen regenerieren, Beine hochlagern, bin ich halt nach dem Training in die Montur geschlüpft und habe das Stemmeisen in die Hand genommen und bin den ganzen Tag gestanden und habe Zementsäcke herumgetragen. Und das heißt, meine Regeneration war ganz schlecht. Ja, und heuer bin ich wieder definitiv viel besser in meiner Mitte und fühle mich um einige Watt leistungsstärker als voriges Jahr zu dieser Zeit.
Ja, und die Wahrheit liegt wie immer auf der Straße. Das werden wir dann nächste Woche noch im Leistungstest vielleicht erfahren.
Hast du gerade wieder einen Faschingskropfen?
Nein.
Vor kurzem gegessen, weil die Luft wegbleibt?
Nein, ich habe keinen Faschingskropfen und ich habe auch vorher das Nougat-Croissant ausgeschlagen. Weil es ist immer heikel, so übers Gewicht zu reden, aber ich habe mich abgewogen und ja, das hat dazu geführt, das Nougat-Croissant auszuschlagen.
Und weil du da jetzt wieder mal eine Episode angehört hast, oder? Mit dem Max, wo wir über das Thema geredet haben.
Genau, da, es ist ein heikles Thema im Radsport und es geht schnell in eine blöde Richtung. Deswegen werde ich jetzt auch keine Zahlen nennen, aber es ist schon auch deutlich über meinem Wohlfühlgewicht. Also ich habe also, bei mir schwankt es extrem, das Gewicht. Ich kann das ganz schlecht konstant halten und da geht's ordentlich auf und ab. Das heißt, ich verliere sehr schnell Gewicht, ich nehme aber auch unglaublich schnell zu. Und ich habe da so eine Range von 10 Kilo und jetzt bin ich aber da deutlich drüber. Und jetzt muss ich Nougat-Croissants ausschlagen, zu meinem Leidwesen.
Das heißt, so wie wir in der Schule einmal Kurvendiskussionen gehabt haben, oder? Und wenn du dann so eine Sinuskurve hast du immer deine Hoch- und Tiefpunkte, die oberen und unteren Extrempunkte und du bist jetzt gerade wieder am oberen Ausschlag und möchtest die Trendwende einleiten.
Ja, also ich sage immer, ich habe so, das war so eine Schnapsidee vor 10 Jahren, aber jetzt habe ich sie nun mal, diese Waage, die direkt mit meiner Garmin-App verbunden ist und jetzt habe ich relativ lückenlose Aufzeichnung. Und ich sage mal so, wenn ich weit genug auszoome, ist das ein gerader Strich. Aber wenn man sich das ein bisschen genau anschaut, dann sind es immer 10 Kilo auf und ab. Das sind so meine Extrempunkte, aber jetzt vor kurzem war ich da weit über meinem normalen Höchstgewicht drüber.
Ich muss aber ehrlich sagen, das haben wir mit dem Max damals auch besprochen. Ich finde, so für den inneren Frieden ist es, glaube ich, keine schlechte Sache, sich nicht abzuwiegen, weil du siehst dich selbst, du weißt, in welche Richtung das es geht oder ob es zu viel ist oder ob es passt oder so. Aber zu oft messen und alle Körperdaten messen, ich bin auch kein Freund von permanent Herzratenvariabilität und die ganzen Armbänder, was es gibt und die ganzen Apps dazu. Ich denke mal, das kann sehr viel Stress mehr verursachen und sehr viel Unwohlsein, wenn es einmal laut Zahlen, Daten, Fakten nicht im optimalen Bereich ist, dann wird man gleich unruhig oder so. Und deswegen, ich habe seit da immer vor einem Jahr gesiedelt, sind meine Waage noch nicht aus dem Siedelkarton ausgepackt und ich fühle mich extrem erleichtert damit.
Ja, ich wiege mich, also nicht obsessiv, ich wiege mich regelmäßig ab, aber wie du und der Max das auch besprochen habt, also ich sehe es und das, was ich im Spiegel sehe, das passt meistens sehr gut mit dem zusammen, was dann die Waage aufzeichnet. Aber ja, jetzt sind wir irgendwie so da komplett vom Thema
auf. Wir sind komplett ins Thema. Es passt nämlich perfekt. Ich wollte noch was sagen und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und zwar geht es ums Thema Essen und ums Thema Gewicht. Wir sind ja mittlerweile beide große Fans von Cyclide, von unseren Bikepacking-Taschen und du bist ein riesengroßer Fan von der Musette, der kleinen Umhängetasche, wo man sich beim Einkauf sein gutes Essen und Trinken mitnehmen kann und schön umhängen kann. Und wir haben im Zuge unserer großartigen Kooperation jetzt eine Cyclide-Musette mit unserem Sitzfleisch-Schriftzug drauf. Und die ist seit einigen Wochen in Produktion gewesen und mittlerweile haben wir sie da. Und Flo, wenn wir uns das nächste Mal sehen, kriegst du natürlich dein Exemplar ausgehändigt. Ich hoffe, dass du sie wieder mit Stolz trägst und befüllst und dann auch wieder leer ist.
Und nicht und beim Mackie in Siena liegen lass.
Richtig. Und natürlich gibt es jetzt auch im Ultracycling-Shop zum Bestellen und die Sabine und ich haben schon die Schachteln vorbereitet und die Klebebänder und sind bereit, sie zu versenden. Ja,
das war Sache. Das war jetzt schon ein bisschen eine wilde Herleitung, aber gut, dass wir da noch hinkommen sind.
Guter Zufall war das jetzt, ja. Und am Freitag, am 20. Februar, haben wir mit unserer Partnerschaft für Ride for Hope, wo wir immer wieder bei Charity-Events uns engagieren, eine gemeinsame Gruppenausfahrt auf Ruby online. Freitag, 20. Februar um 18 Uhr und wer mit dabei sein möchte, findet die Infos in den Shownotes und den Link zur Anmeldung. Und ja, vielleicht kannst du dir das einrichten, Flo, wenn es zeitlich passt, wenn du nicht gerade schläfst oder wenn du dich gerade nicht um den Schlaf deiner kleinen Tochter kümmern musst.
Ich werd mich bemühen, aber was ich jetzt die letzten Wochen gelernt habe, ist, dass pünktlich irgendwo sein, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Da habe ich sehr wenig mitzureden. Letzte Woche wollten wir meinen Bruder besuchen um 16 Uhr und um 17:15 waren wir in der Straßenbahn. Also da spielen andere Faktoren mit. Aber es ist notiert bei mir jedenfalls und schauen wir mal, ob ich es schaffe.
Hey Flo, aber jetzt, wir haben ja die Kamera eingeschaltet bei der Aufnahme. Mir fällt auf, du hast halt einen extrem komischen Pulli an. Den habe ich auch noch nie gesehen.
Ja, der ist neu, den habe ich mir heute gekauft. Ich weiß jetzt nicht. Es ist kein Pulli, es ist eine Fleece-Jacke mit Zip, der ganz auf und zu geht. Ich sehe es selber in der Kamera, schaut es ein bisschen komisch aus, weil diese Brusttasche so groß ist und reflektiert. Aber soll jetzt überhaupt nicht Thema sein, aber ich war heute shoppen und habe mir diesen Pulli gekauft. Diese Fleece-Jacke. Sorry. Du, geh mal lieber zum
Feedback der Woche.
Es ist total witzig, was für Nachrichten jetzt bei mir eintrudeln und nachdem wir letzte Woche gehört haben, dass jemand im Kreißsaal den Podcast gehört hat, habe ich jetzt eine Nachricht bekommen von Nina und Lukas und die haben im Kreissaal das Keiner hat so schwer wie ich T-Shirt im Partnerlook. Das heißt, sie haben es beide angehabt für die Geburt, damit wirklich jeder weiß, wer es am schwersten hat. Und sie haben auch ein Foto geschickt. Also ja, sehr, sehr, sehr cool und unglaublich, wohin es das T-Shirt schon überall verschlagen hat. Also auch in einen Kreissaal. Nicht einmal ich habe es im Kreissaal angehabt.
Wahnsinn, Wahnsinn. So lustig. Danke vielmals für eure Zuschriften und die Nachrichten. Wir werden immer wieder mal ein paar davon, eine pro Episode unterbringen und zurückschreiben tun wir aber auch immer.
Oder jo. Zumindest ein Herz da lassen auf Instagram. Das ist ein Beizeichen, dass ich es gelesen habe.
Wer es wahrscheinlich auch sehr schwer gehabt hat, und jetzt kommen wir zu unserem Thema von heute, ist der Markus. Der Markus war schon mal bei uns im Podcast. Damals ist er mit dem Rad durch ganz Europa geradelt, war unter anderem in der Türkei und ist dann am Heimweg Richtung Deutschland bei uns in Graz persönlich vorbeikommen. Da waren wir zu dritt im Studio und er hat uns da wirklich unglaublich coole Geschichten erzählt von seiner Radreise, von seinem Bikepacking-Trip und hat als nächstes vorgehabt, die Panamericana zu fahren. Und das ist nicht ganz so richtig, naja, perfekt wird es sowieso nie laufen, aber es ist nicht so ganz gelaufen, wie er sich das gewünscht hat. Und das wird uns heute erzählen.
Servus Markus, danke fürs Kommen und falls du dich erinnern kannst, in der letzten Episode, als du das letzte Mal bei uns zu Gast warst, du wolltest von deiner Europa-Rundfahrt, von der Türkei, von Zypern, vom Balkan erzählen und ich wollte mit dir eigentlich nur über die Panamericana sprechen und jetzt bist du es endlich gefahren und jetzt können wir endlich darüber reden.
Servus, mich freut es, dass ich wieder beim Sitzfleisch-Podcast zu Gast sein darf. Heute werde ich ein bisschen was über diese Panamericana erzählen, die ich von Deadhorse, Alaska nach Ushuaia, Argentinien mit Fahrrad gefahren bin.
Sehr cool. Also, du warst 2023 bei uns. Da hast du schon ganz konkret die Pläne gehabt, die Panamericana zu fahren. Bist du dann direkt nach dem Podcast nach Alaska oder wie war deine Vorbereitung oder wie bist du dann dorthin?
Genau, ich habe mir dann erstmal, weil ich mit einem Freund die Road 66 mit uns vorgenommen habe und die dann wegen Corona nicht stattgefunden hat, haben wir erstmal die Road 66 gemacht. Sind wir allerdings mit dem Motorrad und einem Mietwagen, sind wir nach New York geflogen, über die Niagara-Wasserfälle nach Chicago. Dann die auf der Road 66 inklusive Pikes Peak, Monument Valley, Grand Canyon, Cooldown, San Francisco, San Diego, dann die Road 66. Dann war ich 2 Wochen zu Hause und nach den 2 Wochen bin ich dann am 1. August nach Deadhorse, Alaska geflogen mit dem Ziel, in eigener Kraft komplett bis auf die Fährfahrt, die man machen muss, nach Ushuaia, Argentinien runterzufahren.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast die USA-Reise mit dem Motorrad gemacht, nicht mit dem,
genau, ja,
mit dem Vorrad leer.
Genau, und dann war das so verrückt, wenn du dann mit dem Fahrrad, wenn du zuerst in San Francisco an der Golden Gate Bridge mit dem Motorrad bist und 3 Wochen später dann mit dem Fahrrad wieder dran bist und dann denkst du dir, irgendwie schon komisch, oder? Vorher war ich mir nur mitten, vor 3 Wochen war ich mit dem Motorrad dran gestanden und jetzt stehe ich mit dem Fahrrad da.
Du hast ja sehr, sehr viel Bikepacking-Erfahrung gesammelt, darüber haben wir auch schon geredet. Das heißt, du hast dein Setup, das ist gestanden, du hast schon relativ genau gewusst, was du mitnimmst, was du brauchen wirst. Wie bist du dann in Alaska am Start gestanden? Du hast gesagt, es war August. Da kann es ja in Alaska, das ist wahrscheinlich der bestmögliche Zeitpunkt, um in Alaska zu starten, oder? Wettermäßig.
Genau, ja. Im Januar haben wir so minus 50 Grad und im August haben wir dann vielleicht minus 5 Grad und ich habe auch minus 5 Grad gehabt in der ersten Nacht. Deswegen war das relativ gut. Nur man muss halt wissen, von Deadhorse, Alaska bis nach Fairbanks sind es 800 Kilometer. Das sind jeweils 400 Kilometer Deadhorse, Alaska bis nach Coldfoot. Das ist eine kleine Raststätte, so ein Truckstop, sind es 400 Kilometer. Und von Coldfoot nach Fairbanks sind es wieder rund 400 Kilometer. Und dazwischen ist halt einfach nichts. Und deswegen war das ziemlich gut, dass ich vom Podcast von euch heimgefahren bin, eine Flasche in den Schuh bekommen habe. Weil dieses Thema Entschuh hat mich ja von Anfang bis Ende begleitet. deswegen haben wir dann gedacht, wie nimmst du am besten das Zeug mit oder wie kannst du dich am besten versorgen, wenn es nichts gibt? Und deswegen habe ich ja am Sattel einen Flaschenhalter gehabt, jeweils eine Literflasche und da habe ich 20 Löffel reingemacht. Eine Flasche sind 100 Kilometer und somit kann ich 200 Kilometer fahren. Das Problem war bloß in Alaska am Flughafen, habe ich das Ganze in Schuhe in eine Tüte reingemacht und die Tüte dann wieder in die Originalblechbox, weil die machen ja alles auf aufgrund von Sprengstoffkontrolle. Und dann sagen sie, was ist hier drin? Entweder Sprengstoff oder Koks. Und dann sage ich, wieder noch. Und dann sagt er, müssen wir aufmachen, müssen wir probieren. Ich sage, können wir gerne probieren. Ach so, in Schuhe, okay, interessant, dass man das so mitnimmt. Und dann sage ich, ja, aufgrund den Empfehlungen war das das Beste. Und dann habe ich halt abends mir meinen Instant Rice auf dem Gaskocher gekocht. Und das ist ja dann auch gar nicht so leicht, weil du darfst ja eigentlich kein Gas nicht mitnehmen. Somit war das gut, dass ich zuvor auf der Road 66 eine kennengelernt habe aus San Diego. Die hat dann in Alaska oben angerufen und hat gesagt, wir brauchen eine Gaskartusche. Und somit habe ich dann, wo ich am Flughafen mein Fahrrad zusammengebaut habe, bin ich zu den Gemischtwarenladen gegangen, habe die Gaskartusche abgeholt, die meine Freundin dann reserviert gehabt hat, und dann habe ich eigentlich starten können.
Du, und was sagt der Grenzbeamte zum Geschmack von den Schuhen? Hast du Schoko oder Vanille mitgehabt?
Vanille und Schoko. Ja, aber Vanille war besser, sagt er. Weil wenn du nur dieses Schoko sagst, dann meinst du ja, du trinkst immer einen Kaba, bloß wenn du dann nachmittags immer noch einen Kaba trinkst, dann ist es wahrscheinlich nicht so toll. Genau, aber ich habe mich tatsächlich von Anfang fast bis Ende zu 95% von Ensure ernährt, weil auch in diesen kleinen Orten in Peru, Bolivien oder auch in Panama gibt es in jeder Apotheke Ensure, 400 Gramm Box, und habe jeweils wieder 20 Löffel in eine Flasche schütteln und losfahren. Und viele Leute haben gesagt, wie kann das sein, dass dir das dann irgendwann zu blöd wird? Und dann sage ich, was heißt zu blöd? Du hast halt dann irgendwann mal wieder Lust, was Normales zum Essen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass von Anfang bis Ende überall, bis auf in, wo ich den kleinen Umweg gemacht habe, über diese Carretera Austral, da gab es keinen Schuh. Also in Patagonien, Chile, da gab es keinen Schuh nicht.
Ja, und dass es in Pulverform gibt, das ist nämlich da in Europa nicht als Pulver erhältlich. Das ist natürlich nochmal ein großer Vorteil. Da kannst du mich wirklich gut transportieren.
Genau, ja. Und es ist ja dann von bis nach Amerika, habe ich ja dann immer die kleinen Flaschen dann gekauft, wo es gegeben hat, von Fairbanks bis nach Blaine, ja, wo es dann nach Amerika runtergeht, von Kanada nach Amerika und dann wieder Pulver.
Vielleicht ganz kurz, also dieser Startpunkt, du hast gesagt Flughafen, du hast gesagt Gemischtwarenladen, aber du hast auch gesagt, die Gaskartusche musste reserviert werden. Wie schaut es dort infrastrukturell aus? Wie groß ist der Ort, wie groß ist der Flughafen? Was kann man sich da noch einkaufen? Und was muss man schon haben, wenn man da am Start steht?
Und wie weit nördlich ist es? Jetzt geografisch gesehen, ist das so das Nördlichste, was man in Alaska quasi erreichen kann?
Nee, das ist nicht das Nördlichste, aber das ist das Nördlichste im Endeffekt da, wo der Dalton Highway im Endeffekt beginnt. Und da beginnt ja auch die offizielle Panamericana. Du kannst natürlich auch mal schön weiterfahren, aber da sind die Straßen halt nicht mehr so wirklich gut. Und was es da gibt, da gibt es mittlerweile so eine Container City als Airbnb, wo viele starten, wo sie ihr Fahrrad dann zusammenbauen, wenn es vor allem das Wetter dann schlecht ist oder wenn du ein bisschen aussitzen musst, wenn sie kein so tolles Wetter haben wie ich. Und in diesem Gewischwarenladen kann man sich eigentlich alles hinbestellen, was man will. Man muss bloß auch wirklich da noch kommen, weil viele Leute bestellen irgendwas und deswegen haben sie natürlich auch Gaskartuschen da, weil die Leute es einfach nicht abgeholt haben. Und deswegen sind die da nicht so, nicht so begeistert, wenn da sämtliche Leute anrufen, die keine amerikanische Nummer nicht haben, weil die genau wissen, es sind irgendwelche Reisende, die das irgendwas hinbestellen und die kommen dann vielleicht gar nicht. Und deswegen, ja, und die haben, was auch interessant ist, die haben da so eine Karte aufgehängt, wo jeder dann seine PIN, seine, wie sagt man, so, wie so Reisnägel reindrückt, wo er dann im Endeffekt herkommt. Und da kommen ja sogar Leute von Neuseeland, die hier mit dem Fahrrad gestartet sind. Ja, war sehr interessant. Kannst du alles hinbestellen, kannst auch alles kaufen. Nur du kannst wahrscheinlich, musst natürlich rechnen, dass das sehr preisintensiv ist oder sehr teuer ist. Weil die halt sagen, weil da gibt's halt diesen einen Laden und es gibt auch ein Hotel, aber sonst gibt's da sehr wenig und das halt einfach, geht halt dann schon los, wenn du da, sage ich, die ersten 2-3 Kilometer alles nur Schlaglöcher. Dann denke ich mir, wenn das so losgeht, ob ich dann mit dem richtigen Reifen, mit dem richtigen Fahrrad unterwegs bin, ich weiß es nicht.
Hier, und genau zu dem Thema möchte ich gern wissen, mit welcher Ausrüstung stehst du da am Start? Also bitte sag uns jetzt einmal für alle, also die meisten wissen wahrscheinlich, die Panamericana geht von ganz oben nach ganz unten. Und es sind, ich habe mich nicht auf das jetzt vorbereitet, speziell, aber ich hätte geschätzt, das sind so um die 25.000 Kilometer Größenordnung. Jetzt weißt du ungefähr, du wirst da Monate oder Jahre unterwegs sein. Wie schnell hast du ungefähr gedacht, dass du sein wirst? Und vor allem, welche Ausrüstung nimmst du mit? Hast du gedacht, du gehst in Unterkünfte, hast du Zelt und Schlafsack und Gaskocher mit dabei gehabt? Und mit wie viel Gepäck startet man in so eine Tour? Weil es kommt natürlich sicher auch darauf an, wie schnell planst du, willst du dir ganz viel Zeit lassen, willst du ganz viel von Menschen und Kulturen kennenlernen, willst du da eher zügig durchfahren?
Genau, und deswegen habe ich ja diese sogenannte, wo ich letztes Mal zu Gast war, diese 12.000 Kilometer Warm-up-Tour gemacht, damit ich weiß, was ich will und was ich brauche und was ich nicht brauche. Genau, und deswegen habe ich mir einen Gravel-Bike ja mehr oder weniger gebaut oder so zusammengestellt, dass es passt und so wenig Ausrüstung als möglich und mit Gaskoffer, was aber dann mir in Kolumbien zum Verhängnis geworden ist, weil es da einfach keine Gaskartuschen mehr gibt. Und dann Biwaksack natürlich, den ich ja auf der Warm-Up-Tour schon dabei gehabt habe und halt so leicht und schnell als möglich. Und wenn es mir irgendwo gefällt, dann schaue ich da nochmal hin. Oder wenn es sich anbietet, dann wie den Machu Picchu oder so, den habe ich dann mitgenommen, oder ist die Rainbow Mountains. Aber sonst eigentlich bin ich am 1. August ja losgeflogen, am 2. August ankommen. Und dann wollte ich eigentlich Ende Februar dann unten in Ushuaia ankommen, wo dann so langsam der Frühling oder der Sommer beginnt, dass ich da nicht ins Glatteis, sage ich mal, reinkomme oder so. Oder die sagen ja dann, da gibt's Black Ice. Das heißt, das ist eine leichte Gefrierschicht auf dem neuen Asphalt drauf. Und da brauchst du mit dem Fahrrad dann eigentlich nicht mehr fahren. Genau. Und ich habe ja dann gewusst, aufgrund, dass ich ja schon zweimal durch Mexiko und einmal um Costa Rica rumgefahren bin, dass die Straßen schlecht sein können, aber auch ziemlich gut. Und deswegen bin ich ja mit einem 42 mm Schwalbe Marathon Montreal Reifen unterwegs gewesen, der mir Schwalbe empfohlen gehabt hat. Würde ich so nicht mehr machen, habe ja dann auch umgestellt, weil ich halt aufgrund des, sage ich mal, pannensicheren Reifens 26 mal Plattfuß gehabt habe. Und das halt nur deswegen, weil die Reifen ja komplett runterfahren. Und das sind wie so kleine Nadeln, wo da von dem Reifengewebe im Asphalt drin stecken bleiben, in dem braunen. Und wenn es halt dann durchsticht, durch einen Reifen und durch einen Schlauch, dann hast du halt so einen, so einen schleichenden Plattfuß. Das merkst du, jetzt wird's weniger, aber 20 Kilometer später ist halt der Reifen platt. Und dann machst du alles wieder auf, flickst es und dann geht's weiter. Und deswegen habe ich dann, wo ich eigentlich von Panama nach Kolumbien, Cartagena segeln wollte für $650, ich aber dann für das gleiche Geld Panama, Miami, San Diego, Houston, Cartagena auch für $650 inklusive Fahrrad heimgeflogen bin, habe ich dann in San Diego auf einen Pirelli Cinterado 35 mm Rennradreifen umgestellt, auf Tubeless, und habe eigentlich dann, bis auf das, dass ich einmal aufgrund von der Komoot-Route auf einem Mountainbike-Trail gelandet bin und einen riesen Cut gehabt habe, habe ich keine Probleme mehr mit Tubeless gehabt. Und beim zweiten Anlauf habe ich dann ja auf 40 mm Cinterano Velo umgestellt und habe dann die letzten, was waren das dann, glaube ich, nur 9000 Kilometer mit Tubeless nicht eine Leckage gehabt. Also würde ich Tubeless empfehlen und 40 mm aber Rennradreifen, weil der halt viel, viel besser rollt wie dieser Tourenreifen, der dich halt brutal ausbremst und du brauchst das Profil gar nicht.
Außer, ich glaube, das müssen wir dann mit deinen, wie du gesagt hast, im zweiten Anlauf, das müssen wir noch mal genauer besprechen, was da genau dazwischen gekommen ist. Weil wir haben ja heute schon im Intro gesagt, wir sind der Podcast mit der Lücke. Und die Lücke hat im heutigen Kontext eigentlich zwei verschiedene Bedeutungen.
Aber vielleicht gehen wir es einfach wirklich von oben nach unten vor, damit der Straps nicht den Faden verliert.
Danke, Flo.
Also, du startest in Kanada, du hast gesagt, auf den ersten 800 Kilometern gibt es auf den ersten 800 Kilometern gibt es eine Raststation. Du hast relativ sportlich, also es gibt Leute, die fahren die Panamericana in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 2 Jahren, in einem Jahr. Du wolltest von August bis Februar fahren, also schon relativ sportlich. Was war das dein Tageskilometerziel ungefähr?
Genau, das ist im Endeffekt noch als Tagesdurchschnitt rausgekommen, 122 bin dann gelandet. Genau, das ist relativ gut eigentlich, wenn du von oben nach bis Panama fährst, das ist eigentlich hauptsächlich Rückenwind. Und von Kolumbien bis Ushuaia runter, Argentinien, hast Seitenwind und auch Gegenwind.
Wie ist er dann gegangen? Also ich nehme an, dass durch Alaska und Kanada und durch die USA die Infrastruktur vielleicht nicht unbedingt gut war, aber zumindest erwartbar, errechenbar. Da hat man, also wenn man schon mal in den USA war, dann weiß man ungefähr, wie die Straßen ausschauen, wie die besseren, wie die schlechteren Straßen ausschauen und wo es was zum Kaufen gibt und was es ungefähr gibt. Also da hat man, glaube ich, jetzt so als Europäer ein recht gutes Gefühl. Ist der so gegangen, dass es so war wie erwartet, oder hast du irgendwelche groben Überraschungen erlebt?
Nee, ich habe keinerlei Überraschungen erlebt. Ich habe jeden Tag meine Ensure-Flaschen wieder aufgefüllt und mein Instant-Reis, und ich habe halt zusätzlich nur 2 Flaschen Ensure auf Reserve gehabt und 6 Snickers-Riegel und halt einen Instant-Reis und einem Rahmendreieck, dass wenn die gar nichts finden oder ihnen nicht gut geht oder das Wetter nicht so gut ist und so weiter, dass ich halt dann immer nur zumindest eine Mahlzeit habe und vielleicht nur 60 Kilometer gut fahren kann.
Wir haben jetzt schon einige Male gehört von Leuten, die mit dem Rad unterwegs waren in Rumänien, dass es zu Begegnungen mit Bären gekommen ist. Wie war das in Kanada, in Nordamerika, in den Rockies? Hast du da Bären erlebt?
Viele Bären gesehen, aber wenn du langsam hinrollst, dann schaut der Bär und der geht dann eigentlich wieder. Da ist wenig Gefahr von Bären. Nur was du aufpassen musst, wenn du draußen schläfst, auf diesen offiziellen Campsites, steht ja vorne eine riesen Tafel dran, was man alles machen muss und was man beachten muss und so. Und das wäre auch wichtig, dass man das liest, weil du sollst ja deine Vorräte alle in diese Schließfächer reintun, dass du in der Nacht auch Ruhe hast. Und man sollte sich ja im Endeffekt dann an das Bärendreieck halten. Aber so sind ja diese Campsites auch eigentlich ausgerichtet, wo diese Essensgelegenheiten stehen, quasi hier. Da sollst du dann essen, deine Sachen hier absperren und du sollst ja hier schlafen. Dass wenn der Bär im Endeffekt kommt, dann riecht er, ach, da hat jemand gegessen, verfolgt dann die Spur und dann kommt er dem Schließfach raus und geht eigentlich an dir dann im Endeffekt vorbei. Ich habe schon 2, 3 Bären gesehen, vor allem in der Früh, aber die haben wir so angeschaut und das waren hauptsächlich so eher kleinere Bären, dann schauen sie so, ich schaue so und dann gehen sie weiter. Oder über die Straße, hat man in Kanada immer viele laufen sehen, aber ich bin immer bewusst gleich angehalten, habe das dann beobachtet und dann ist der über die Straße gegangen und dann bin ich weitergefahren. Wenn du so 100 Meter oder 50 Meter hast, dann ist das okay. Bloß bis ich dann das Handy raussuche oder was aufnehme, ist der natürlich schon wieder weg. Gell? Aber man braucht da nicht alles aufnehmen. Das reicht, wenn man es für sich selber hat.
Ja, ganz genau. Und der Bär hat quasi kein Interesse an dir oder an deinem Körper, sondern wenn er Interesse hat, dann nur an deinem Essen. Wie weit muss das Essen von deinem Lagerplatz ungefähr weg sein, wenn du zum Beispiel keinen Campingplatz hast? Wie viel Meter?
Um die 50 Meter, weil das sind ja große Campingplätze, weil das sind ja hauptsächlich entweder Leute unterwegs mit so einem Motorhome, also das kennst du ja wahrscheinlich, so Mordskiste hinten dran, oder halt dann die richtigen, die Amis, die in Kanada Urlaub machen, die sind ja dann mit dem Pickup unterwegs und mit so einem dreiachsigen Auflieger. Und damit die da in diesen Campingplatz überhaupt reinfahren und dann umkehren können, ist das alles so groß und alles so weitläufig, dass du fährst ja da rein und du fährst ja fast 50 Meter rein, bis du dann wirklich da bist, wo das überhaupt alles ist. Genau, das ist alles, ja, mit so einem Campingplatz, sag ich mal, von hier ist das nicht vergleichbar.
Ja, aber was man aufpassen muss, vor allem,
was man aufpassen muss, in Alaska oder Kanada, Mückennetz wäre wichtig, weil sonst bist du total verstochen. Genau, also habe ich meinen Helm runtergetan, sofort eine Schnabelkappe aufgezogen, das Mückennetz drüber hier zugemacht. Und dann vielleicht noch Handschuhe, wenn ich da abends meinen Reis gekocht habe, weil sonst bist du total verstochen und die lassen dich auch der Nacht in der Ruhe.
Du, und wissen wir jetzt, ob Bären Ensure geil finden oder haben sie an dem Ensure-Pulver kein Interesse gehabt?
Ja, das war eingesperrt. Also ich glaube, die haben kein Interesse mehr gehabt.
Wie hast du die Route geplant? Also die richtige oder die Panamericana ist ja einfach ein Netz an Highways durch verschiedene Länder. Die kann man genau so fahren. Man kann einfach von Norden nach Süden fahren und die ganz großen Highways vielleicht auslassen. Wie bist du gefahren und wie hast du geplant vor allem?
Ich habe den Anfang und Endpunkt in Komoot eingegeben, habe geschaut, was ungefähr rauskommt. Und dann denke ich mir, da die Leute bei meiner Mexiko-Durchquerung gesagt haben, in Baja California Sur, ich fahre in die verkehrte Richtung, ich fahre jeden Tag bergauf und mit Gegenwind, habe ich gedacht, da fährst du doch mal, weil da kennst du dich bereits aus. In Mexiko, die ganze Strecke, bin ich auch schon fast mal gefahren. Und oben, sage ich mal, in Kanada, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, den direkten Weg zu machen. Da kannst du endlose Umwege fahren. Und alles, was dann unten ist, habe ich halt immer geschaut, dass es einigermaßen fahrbar ist. Vor allem dann im Festland von Mexiko habe ich geschaut, dass sie jetzt relativ rasch durchkommen. Und ja, bei Gusto kannst du ja mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren, auch an diesen ganzen Mautstraßen vorbei. Du musst nur, wo diese Lichtschranken sind, absteigen, dein Fahrrad drumherum schieben und dann kannst du wieder weiterfahren. Und immer freundlich Hallo und begrüßen und so, dann lassen wir die alle durchfahren. Genau, und dann bin halt dann, sage ich mal, ab Guatemala, sind die Straßen halt nicht mehr so toll oder nicht mehr so toll wie die Autobahnen in Mexiko. Und dann habe ich halt immer geschaut, dass ich ziemlich zügig vorankomme, ja. Und nicht so viele Höhenmeter sammeln, sondern wenn du natürlich das vielleicht dir mehr Zeit nimmst, dann kannst du mit mehr abseits der Straße fahren, hast dann auch weniger Verkehr und hast natürlich dann auch vielleicht noch bessere Landschaft. Aber die Frage ist halt immer, will ich mich da überall rumverbummeln oder will ich dann schon schauen, dass ich einigermaßen vorankomme? Genau, und vor allem dann in den Ländern, sag ich mal, Nicaragua, Honduras und so weiter, da habe ich mich nicht so ganz wohl gefühlt, aber Nicaragua waren 2 Tage, Honduras war 1 Tag und da fährst du halt dann einfach schnell durch. Und wenn du dann auf den Auflieger drauf legst und dann Schnelligkeit ist Sicherheit und dann knallst du halt schnell durch. Genau. Aber die Leute werden halt so ab Costa Rica, wenn die dann fragen, wo du herkommst und du sagst, dass du oben gestartet bist, dann sagen sie, das ist unvorstellbar. Geht gar nicht. Und warum macht man sowas freiwillig? Das verstehen sie nicht. Und die haben mich mehrmals gefragt, ob ich dann keinen Führerschein nicht habe, weil man könnte es ja, wenn man auf 2 Rädern steht, auch mit dem Motorrad machen. Dann sage ich doch, auch einen Motorradführerschein habe ich und einen Führerschein habe ich auch. Aber man kann es doch mit dem Fahrrad machen. Ja, aber dass man das freiwillig macht? Dann sage ich, ja, ich mache das freiwillig. Okay, dann hast du aber ganz schön lang frei bekommen oder ganz schön lang Urlaub bekommen, wie das dann alles funktioniert. Dann sage ich, ich habe die letzten 11 Jahre 80.000 Euro verspart, dass ich jetzt eine Zeit habe, wo ich Fahrrad fahren kann. Und dann ist der richtige Zeitpunkt jetzt, sondern kann man das erst dann machen. Genau. Aber das Interessante war dann, weil wir vorher gesagt haben, zum drinnen oder draußen schlafen. Ich wollte eigentlich auch in Kolumbien draußen schlafen. Aber wo ich dann im ersten Bananenstand war und Bananen wollte, ich wollte eigentlich nur 5 Bananen. Und dann sagt er $1 umgerechnet. Und dann sage ich, okay, wie viele Bananen kann ich denn für $1 nehmen? Er sagt, das ist uninteressant, der Banane kostet immer $1. Du kannst auch 25 nehmen, nur das bringt dir nichts, weil die nächsten 2 Kilometer kannst du bei meinem Kollegen auch wieder Bananen kaufen. Also reichen dir eigentlich 5, wenn du das willst. Aber ich würde dir raten, weil die alle schon ganz auf dein Fahrrad spitz sind, weil in Kolumbien gibt es eine Radkultur, was es wahrscheinlich in den vorigen Ländern, wo du warst, nicht gegeben hat. Und die sind sehr interessiert an deinem Fahrrad. Und was sie auch noch sehr interessiert sind, an deinem Reisepass. Sag ich, wieso? Dann sage ich, ja, die wollen deinen Reisepass haben, weil die wissen, dass ein deutscher Reisepass ziemlich viel wert ist. Und sage, okay. Also würde ich dir raten, sage ich, okay, was ist jetzt das Fazit daraus? Sagt er ganz einfach, ich würde dir empfehlen, dass du, wenn du jetzt dann in die Anden so reinfährst, dass du dir immer kurz nach dem höchsten Punkt irgendein Restaurant suchst, die haben immer Gasträume, da kannst du für 6,20 Euro inklusive Klimaanlage, warme Dusche übernachten. In der Früh gibt es dann für 1,20 Euro ein Frühstück. Das wird so viel sein, du wirst es gar nicht essen können. Aber du kannst es dir dann einpacken lassen und dann kannst du entspannt fahren. Und sage, okay, und unterschätzt die Anstiege nicht. Dann sage, okay, gut, ich glaube, ich werde die nächsten paar Tage nur ein bisschen an dich denken. Und dann fährst du halt wirklich 80 Kilometer bergauf, 20 Kilometer bergab, um dass du da wieder 40 Kilometer bergauf fahren kannst. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte es mir selber nicht vorstellen, wie Leute da mit so einem richtigen, sag ich mal, bepackten Rad da rauf und runter fahren. Aber das ist halt so, die nehmen sich dann einfach mehr Zeit. Gell, wenn du halt als Tagesziel bloß 40 oder 60 Kilometer hast und dann halt draußen schlafen willst und dann halt selten erst aufbaust, wenn es untergeht oder eben ziemlich weit weg von der Straße bist, dann ist das auch okay. Aber ich war tatsächlich froh, dass ich entsprechende Untersetzung gehabt habe, dass mich da nicht so plagt habe, dass ihr entsprechende Tippfrequenz hast.
Ja.
Vielleicht kannst du das jetzt das kurz, Entschuldigung, dass ich, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wir haben kurz über dein Setup geredet, sind dann wieder beim Reifenthema gelandet, aber ein ganz wichtiger Punkt, was für Übersetzung bist du gefahren? Bist du gefahren einfach, zweifach, elektronisch? Was war da?
Also meine Übersetzung war ja bei GRX 600 Gruppe drauf gehabt, zweifach, 2x11. 2x11 deswegen, weil ich mir gedacht habe, wenn die an einem Fahrradladen hinkommt, wo sie eine Kassette haben, dann mache ich die Kassette neu, egal ob sie fertig ist oder nicht, aber das schadet nicht. Und wenn, dann haben sie Mountainbikes, das habe ich gewusst, von Mexiko, die bloß 11-fach haben, weil das so kein 12-fach nicht gibt. Und da ich ja vorne, also zweifach 46-30 und hinten eine Mountainbike SLX-Kassette 11-40, somit habe ich eine Untersetzung von 10 Zähne und kann dann bei 10% immer nur mit 70 mit einer Kadenz oder 70 Umdrehungen bergauf fahren. Wenn du 80 Kilometer bergauf fährst und mit so einer einigen, also sag ich mal, gemütlichen Trittfrequenz da bergauf fahren kannst, mit einem bepackten Rad, dann ist das relativ entspannt, ja. Und es war tatsächlich so, diese 1140 Kassette hätte ich zum Beispiel auch bekommen, aber in dem Radladen, wo ich war, da hat er gesagt, kann er haben, aber die haben wir dann halt erst morgen. Genau. Also hätte ich bestellen können, aber ich bin dann natürlich auch von Anfang an mit gewachsenen Ketten gefahren. Hab dann die Kette nach 8.500 Kilometer tauscht. Und genau. Ja. Und genau, hab dann ja im Endeffekt die ersten 600 Kilometer nichts machen müssen. Und dann je nach Wetter und Witterung, weil am Anfang hat es ja ziemlich viel geregnet. In Kanada bin ich zum Beispiel 3 Tage bei strömenden Regen gefahren. Keine Unterkunft, nichts, aber das habe ich ja gewusst. Und dann habe ich natürlich dann alle 350 bis 450 Kilometer dann wieder nachwachsen müssen. Aber das ist gut. Aber ich hätte es, glaube ich, auch die ganzen, wenn ich das nicht abrechnen müsste, mit einer Kassette und 3 Ketten hätten mir gereicht.
Die Gruppe war aber dann mechanisch aus den gleichen Gründen, damit du in Fahrradgeschäften eher Ersatzteile kriegst und das gerichtet werden kann. Und wie hast du Strom gemacht? Hast du Powerbanks gehabt? Hast du einen Nabendynamo gehabt?
Ich habe einen Nabendynamo gehabt, so einen Nabendynamo. Und dann habe ich ja nachgefragt, auch bei so einem, wie lange hält denn der Nabendynamo? Ja, der hält die Lager halten eigentlich lebenslang und kann eigentlich nur die Lager kaputt gehen. Schlussendlich war es dann so, nach 13.000 Kilometern habe ich einen Lagerschaden gehabt, habe mich an Sohn gewandt und dann wie gesagt, ja, du kannst das Laufrad gerne zu uns schicken. Wir können es reparieren, weil es kann nur hier repariert werden und wir schicken es dir dann wieder zurück. Ich habe über Instagram zu der Zeit einen kennengelernt aus Dachau, der ist ebenfalls die Panamericana gefahren, der ist aber nicht in Detroit, Alaska gestartet, sondern in Vancouver. Ist dann von Vancouver bis nach San Diego mit seiner Freundin gefahren und den Rest dann alleine nach Ushuaia. Und der hat dann daheim ein Paket losgeschickt mit Winterkleidung zu seinem Kumpani, bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder nach Medellin oder Bogota. Das Paket ist aber niemals ankommen. Also am Flughafen ist es ankommen und dann hat sich die Spur aufgelöst. Dann habe ich jetzt kein gutes Gefühl mehr gehabt, mein Laufrad von Kolumbien nach Deutschland zu schicken und dann wieder von Deutschland nach Kolumbien. Also habe ich dann in Kolumbien einen Fahrradladen aufgesucht und dann haben die gesagt, wir verkaufen bloß Fahrräder. Ihr sollt da und da hinfahren. Dann sagt der Nächste, wir reparieren keine Laufräder, wir tauschen sie nur aus, aber wir kennen einen, der kann Laufräder und Lager tauschen, fährst dahin. Bin zu dem hingefahren, hab dem gesagt, dass die Lager kaputt sind, dann sagt er, du, kein Problem, die Lager hat er da, ich kann mein Fahrrad morgen um 11 Uhr abholen. Dann sag ich, okay, hast du das passende Werkzeug auch dabei? Klar hat er das. Dann sag ich, halten die Lager dann auch so lang? Ja, die könnten 600 Kilometer halten. Ich sag, okay. Das können wir darauf ankommen lassen, dann hole ich mein Fahrrad morgen ab. Dann sagt er, okay. Dann habe ich aber erstmal eine Unterkunft braucht, haben wir dann eine Unterkunft, eine Airbnb organisiert, mein Fahrrad dann zu dem geben. Dann hat er mir in der Früh um 10 Uhr angeschrieben und sagt, hey, dein Fahrrad ist fertig, kannst abholen. Ich sage, cool, ich komme schnell rüber. Dann bin ich rübergekommen, dann sage ich, kannst du mir die alten Lager zeigen? Er sagt, welche alten Lager? Ich sage, du hast doch die Lager ausgetauscht, oder? Sagt er, ja, der austauscht. Dann sage ich, du musst das ja die Lager ja haben. Ja, die hat die Putzfrosche weggeräumt. Ich sage, okay, können wir das Laufrad mal ausbauen? Sagt er, klar, können wir das ausbauen. Dann sagt er, willst du oder ich ausbauen? Dann sagt er, ich baue es aus. Und wenn ich Platzfuß habe, muss ich es reparieren können, dann muss das Laufrad raus. Dann habe ich die Steckachse nicht mehr rausgebracht. Und die Steckachse habe Abdrücke von dem Hammer von einem Hammer gehabt. Sag ich, was machen wir jetzt? Dann sagt er, die Steckachse muss ja rausgehen, ich muss ja den Plattfuß reparieren können. Ja, er probiert es. Und dann haben wir mit riesen Gewalt haben wir einen Fahrradrahmen gehalten. Er hat die Steckachse rausdreht, also rausdreht und dann halt gezogen. Dann hat er sie gerade so rausgebracht. Dann sage ich, du, da sind ja Schleifspuren dran. Hast du die Lager gar nicht getauscht oder hast du nur die Steckachse so fest angezogen, damit das Lagerspiel kleiner wird, dass das Spiel weg ist? Dann sagt er, nee, er hat das schon getauscht. Dann sage ich, okay. Dann habe ich das Laufrad rausgebaut, habe da so reingeschaut, dann sage ich, die Lager sind ja gar nicht zentriert. Also kann es, hast du die Steckachse gar nicht reingebracht. Und deswegen hast du wahrscheinlich reingeklopft. Ich sagte, gut, das können wir alles wieder auseinanderbauen, ich kann es morgen um 11 Uhr abholen. Dann sage ich, nee, das lassen wir so. Hast du einen Dremel da, weil mehr wie kaputt machen können wir es jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir halt diesen Überstand, wenn die Lager so schief drinstehen, tu mal den Überstand mit dem Dremel raus, minimal, und dann, dass die Steckachse leicht rein und raus geht, und dann ist gut. Das haben wir dann gemacht. Und dann sage ich, was kostet das alles? Dann sagt er, gibst du mir $20 für die Lager. Und ich hoffe für dich, dass sie 600 Kilometer halten. Und dann sage ich, ich hoffe, dass sie länger halten. Und dann habe ich natürlich der Sohn auf dem Laufenden gehalten. Und dann sagen sie, ja, okay, wenn halt wieder in Deutschland bist, dann schickst du uns halt den Nabendynamo, nur den Dynamo. Dann können wir das auf Kulanz reparieren. Und das haben wir dann im Endeffekt dann auch so gemacht. Aber ich bin tatsächlich nach, glaube ich, 620 Kilometer war das gleiche Lagerspiel wie vorher.
Wahnsinn. Ah, da braucht man Nerven. Wenn du schon weißt, es ist nicht ordentlich repariert, aber du hast eigentlich keine andere Alternative mehr.
Jetzt sind wir schon bei deiner Erzählung in Südamerika. Wir haben vorher gesagt, das ist der Podcast mit der Lücke und das ist jetzt vielleicht ein Thema, da bin ich voll investiert, das interessiert mich wahnsinnig. Die Panamerikaner ist ganz kurz unterbrochen und es gibt ein Stück, das heißt, ich nehme an, man spricht es aus Darien Gap und da kann man nicht mit dem Fahrrad fahren, da kann man nicht mit dem Auto fahren, da ist unpassierbarer Regenwald und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man den überqueren kann. Man kann fliegen, man kann mit dem Schiff fahren, man kann, wie hast du das gemacht?
Also ich habe ja vorher auch über Instagram kennengelernt, der das mit Kanu umschifft. Und hat sein Fahrrad verschickt. Und dann denke ich mir, okay, das gefällt mir jetzt nicht so, aber da dieser Lupo, der ist ja vor mir, ja, der ist ja gleich am Tag startet in Vancouver, wie ich in Alaska war, also war, habe ich ja schon gewusst, wie der das macht oder wie der das geplant hat und der hat gesagt, der umsegelt das. Das kostet $600, $50 die Fahrradmitnahme. Und es wird halt dringend empfohlen, dass man sein Fahrrad in Müllsäcke einwickelt, weil das Salzwasser tut den, also das pure Salzwasser, wenn das Fahrrad da bloß an der Reling dran lehnt, tut dem Fahrrad nicht so ganz gut. Auf alle Fälle haben wir gedacht, okay, das gefällt mir, das passt. Und dann war ja dann, wo ich dann zu dem von Panama da im Endeffekt war, war es ja dann kurz vor Weihnachten und hat mir meine Freundin aus San Diego geschrieben, ob ich denn nicht Lust habe, zu ihr zu fliegen über Weihnachten. Ich sage, okay, das mit den Reifen, ich weiß nicht, ob ich da vernünftige Reifen kriege, weil ich keinen Bock mehr gehabt habe, ständig meine Reifen zu flicken. Dann kann ich ja nach San Diego zurückfliegen. Und habe ich geschaut, was die Flüge kosten. Und die Flüge waren halt Panama City, Miami, San Diego, Houston, Cartagena, auch $650. Und dann denke ich mir, okay, für das gleiche Geld kann ich nach Amerika, San Diego wieder zurückfliegen und weiß sicher, dass ich neue Reifen bekomme und auch auf Tubeless umrichten kann. Und wenn mir irgendwas schief geht, habe ich sogar einen Fahrradladen, der sich auch auskennt und nicht nur so günstige Fahrräder reparieren kann, sondern halt einer, der vom Fach ist. Genau, und so war es dann auch. Und dann bin ich über Weihnachten, Neujahr nach San Diego zurückgeflogen und bin dann in Cartagena wieder gestartet. Aber der Plan war eigentlich zu segeln.
Ja, aber der Darien Gap ist ja mitunter oder hauptsächlich ja deswegen nicht passierbar oder weil es dort einfach gefährlich ist. Sprich, da ist Kriminalität, da ist gefährliche Natur und du kommst da angeblich nicht so sicher durch, wenn du es jetzt von der Geografie und von deinen, keine Ahnung, Skills als Wanderer oder wenn du die Fähigkeiten hast, da durchzugehen, durchzuklettern, es ist einfach lebensgefährlich, da durchzugehen. Deswegen macht es eigentlich niemand, wenn ich das richtig gehört habe.
Ich kenne einen, der hat um Informationen für mich gefragt, wie man da am besten durchkommt. Da war ich aber bereits in Peru. Und ich habe gesagt, das ist ja grundsätzlich wahrscheinlich kein Problem, da durchzugehen. Bloß du brauchst halt einen Ausreisestempel und in Kolumbien halt wieder einen Einreisestempel. Und du kriegst halt den Stempel wahrscheinlich nicht ohne weiteres. Und der ist tatsächlich durch das Daring Gap durchgelaufen, hat aber einen Guide gehabt. Ich weiß nicht, wie viel Geld er bezahlt hat, dass er den da durchbringt, aber ohne Guide und ohne, dass du da Bescheid weißt, würde ich es auch nicht riskieren. Und es wird halt extrem viel Druck geschmuggelt da drinnen. Das sind um die 104 oder 106 Kilometer, wenn man es gerade sehen würde und man das teeren würde. Genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so interessiert sind, dass man da eine Straße macht, weil dann ist ja dieser ganze Schmuggel oder dieser ganze Handel, ist ja dann alles hinfällig.
Bist du zum nördlichen, also zum Endpunkt, zum südlichen Endpunkt der nördlichen Panamerikaner gefahren oder hast du ein bisschen früher aufgehört und bist du dann wirklich am nördlichsten Punkt der südlichen Panamerikaner weitergefahren oder bist du dann von Cartagena direkt weitergefahren?
Ich bin von Cartagena weitergefahren und bin von Panama City vom Flughafen. Also wenn man jetzt im Endeffekt eine Rekordfahrt fährt von die Panamerikaner, dann ist auch der offizielle Ende Flughafen Panama City und Start wieder Cartagena Flughafen.
Okay, also man fährt nicht bis zum südlichsten Punkt und wieder zurück und dann von Cartagena zurück zum nördlichsten Punkt, das fährt man nicht.
Nee. Aber ich habe ja dann, als ich in Ushuaia, aber das kann ich später noch sagen, in Ushuaia ankommen, bin ja die schnellste Frau auf der Panamericana getroffen. Die ist in 118 Tagen das gefahren und die hat mir nochmal gesagt, was da alles zu dieser Rekordfahrt dazugehört und dass das für sie unbegreiflich ist, wie dieser Bond Almond das in 75 Tagen geschafft hat.
Ist das die schnellste Zeit, 75 Tage?
Ja, aber ist nicht offiziell als Weltrekord anerkannt, weil wenn du ja einen Weltrekordversuch machst, musst ja du Tagebuch führen und musst ja an jedem Anfang und an jedem Ende ein Foto machen, damit du den Zeitstempel hast und ein Unabhängiger muss ja das unterschreiben, dass du da warst. Und wenn es da irgendwelche Tunnel sind oder sonstiges, musst du die Strecke nochmal separat fahren, dass du die Strecke auch, also mehr wie diese offizielle Strecke zurückgelegt hast. Und das hat dieser Bond Almond halt nicht gemacht. Deswegen ist es halt kein offizieller Rekord nicht.
Ja, die Guinness-Richtlinien sind extrem mühsam. Das haben wir mit Sebastian Rienborn vor kurzem auch besprochen. Und das war bei ihm nur Indoor, wo du auf dem Heimtrainer sitzt. Und selbst da ist es ein Marathon an Richtlinien, die du zu erfüllen hast. Und wenn du halt einen Kontinent durchquerst, das war bei mir in Australien auch so, dann ist das fast unmöglich ohne monatelange Vorbereitung, dass du das alles erfüllst und deswegen verzichten da einige drauf, es einfach nichts bringt.
Sie hat auch gesagt, das war 2 Monate Vorarbeit nur für diesen Schriftkram und dann haben die nochmal, das heißt ja, wie ist das Ultra Cycling, da musst du das dann einreichen und die prüfen das ja dann einen Monat und der Guinness World Record prüft das ja dann nochmal und das kann ja unter nochmal 2 Monate dauern, bis das dann offiziell wirklich so ist. Aber du weißt es, sie sagt halt, das Traurige ist halt, du weißt ja wirklich zum Schluss, ob das so ist oder nicht. Aber wenn das nicht so wäre, du fängst ja das doch mal an. Sondern das ist halt dann einfach so. Und du bangst halt dann 2 Monate, ob das wirklich alles passt oder nicht passt. Es gibt ja keinen dazwischen Feedback, sondern es ist halt einfach dann so, ja.
Ja, vielleicht hast du am ersten Tag in Alaska irgendwo eine Unterschrift vergessen und dann fährst du da 120 Tage dir quasi alles, du gibst alles und dann hast du noch 120 Tagen plus 2 Monaten Wartezeit. Das Feedback, du hast am ersten Tag eine Unterschrift vergessen. Zurück zum Start zählt nicht.
Ja, ja, genau. Das könnte passieren, ja.
Und vielleicht soll man sich darauf besinnen, dass es eigentlich dann um die Erfahrung geht oder ums Erlebnis und nicht um irgendeinen Eintrag in einem Marketingbuch in dem Guinness World Records.
Ja, aber Erfahrung ist ein tolles Stichwort. Ich kenne zum Beispiel keinen außer mich, der sich zu 95% von den Schuhen ernährt hat, der keine Lebensmittelvergiftung nicht auf der Panamericana gehabt hat. Weil die meisten haben mindestens eine oder sogar 2 Lebensmittelvergiftungen, was natürlich daran liegt, dass vielleicht unser Magen-Darm-Trakt nicht an Hamster oder Ratten, die auf der Straße gegrillt werden, ausgerichtet ist. Ja.
Wo war es für dich kulinarisch am spannendsten? Also wir haben jetzt gesagt, Nordamerika kennt man wahrscheinlich nur am ehesten. Mexiko warst du schon. Wie war es für dich in Südamerika? Also abgesehen von meinen Schuhen jetzt.
Ja, ist sehr schwierig, weil ich ja seit 28 Jahren Vegetarier bin. Und in Peru, wenn du zum Beispiel sagst, du willst das haben ohne ein Fleisch dazu, dann schmeißen sie dir eigentlich vom Restaurant raus. Weil sie sagen, sie verkaufen nur dieses Menü. Und deswegen haben wir dann gedacht, okay, dann mache ich halt meine Nudeln oder meinen Reis oder meine Brotzeit halt dann selber. Genau, aber sonst war es, wie sage ich, in Argentinien hat es mir am besten gefallen vom Essen. Da kann man dann nicht nur in Schuhe Pizza oder Pasta essen.
Argentinien ist ein gutes Stichwort. Wie bist du dann, also es gibt jetzt dann wirklich in Südamerika mehrere Möglichkeiten, um zum Ziel zu kommen. Wie bist du gefahren und was waren deine Überlegungen dazu? Also du hast schon gesagt, du bist jedenfalls über durch die Anden, aber wie bist du dann ganz runter nach Ushuaia?
Also ich bin ja Kolumbien, Ecuador in den Anden gefahren und dann ans Meer und dann im Endeffekt von Ecuador nach Peru an die Küste und dann wollte ich ja bis nach Lima fahren und dann von Lima wollte ich eigentlich noch an der Küste weiterfahren, Atacama Desert und so weiter und dann bin ich in 420 Kilometer vor Lima dann, habe ich dann meinen zweiten Unfall gehabt. Mein erster Unfall war in Pueblo, Mexiko. Bin mit dem Bus runtergefahren, der hat mich übersehen. Da ist dann mein Carbon-Dropper gebrochen. Den habe ich dann zwei Tage später mit dem Fahrrad dann repariert. Der hat mir dann sogar geschenkt. Und dann war das okay. Und dann in genau 420 Kilometer vor Lima bin ich einen Lastwagen runtergefahren. Man muss wissen, in Peru sind diesen alle 5 bis 10 Kilometer so kleine Ortschaften. Und diese kleinen Ortschaften, da fährt auch der ganze Schwerlastverkehr durch. Und die wollen das natürlich nicht, also hat man außermittig der Straße Kreisverkehre gemacht. Und da fährt der Lastwagen, da ist der Lastwagen dann rumgefahren. Und da die Ladungssicherung da nicht kontrolliert wird, sondern nur die Fahrzeugpapiere und der Führerschein, ist er um den Kreisverkehr rumgefahren wahrscheinlich. Und dann sind diese 4 Meter langen Hölzer unten rausgerutscht, sind 2 Meter aus dem Lastwagen rausgestanden. Ich bin auf den Seitenstreifen gefahren. Und dann denke ich mir eine Sekunde, Alter, jetzt passiert gleich was, ich fühle mich nicht wohl. Und dann bin ich schon geflogen, dann hat er mich mit dem Holz auf meinen Tailfin-Rack durchgeschert, am linken Fuß meinen Muskel durchgeschert, also habe ich Muskelfaserriss davon tragen. Und dann bin ich erstmal dran gelegen, stehe auf, denke ich mir, okay, der Lastwagen hält jetzt auch an, kommt mit so einem Ölkanister und so einem Verbandskasten und dann sagt er, du, wir müssen deine Wunden sauber machen, aber mehr Zeit habe ich jetzt nicht, weil meine Ladung muss ja schließlich pünktlich ankommen. Sein Kollege, du hast mich gerade vom Fahrrad runtergefahren. Ja, aber hier, Fahrradfahrer erzählt hier mehr oder weniger nichts. Bist ja selber schön, wenn hier unterwegs bist. Er muss jetzt schauen, dass er weiterkommt. Dann denke ich mir, okay, gut, dann machen wir das. Dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich ja schon meinen Tailfin-Rack reparieren und schauen, dass ich von hier mitten in der Wüste wegkomme. Dann habe ich so einen Zuckerrohr gefunden, das habe ich dann abgeschnitten und habe dann mit 2 Kabelbindern meinen Tailfin-Rack repariert. War total unter Schock und denke ich mir, okay, jetzt fährst du halt erstmal weiter. Bin dann 5 Kilometer weitergefahren zum nächsten Kiosk, habe mir erstmal eine Cola gekauft, habe mir ein Hotel reserviert, den nächsten kleineren Ort. Und denke ich mir, okay, jetzt schau mal. Dann komme ich zu dem Hotel an, und dann sagen die, das ist ja schön, dass du bezahlt hast, aber freie Zimmer haben wir keins. Dann sage ich, was machen wir dann jetzt?
Ja.
Studieren werden wir das jetzt auch nicht, das Geld haben wir eh nicht. Kannst ja schauen, was du machst. So, dann haben wir in 5 weiteren Hotels geschaut, ob die einen Platz haben. Die haben dann, hast du dann gewusst, weil das wie mehr oder weniger wie Baustellen war, bauen die auf oder reißen die ab. Dann habe ich ein Hotel gefunden, bin den dritten Stock rauf. Und dann sage ich, kann ich hier mal 1 oder 2 Nächte bleiben? Dann sagt er ja. Dann habe ich dann erstmal meine Nudeln gekocht. Und dann denke ich mir, okay, gut, richtig gut, fühlst du dich nicht. Schläfst halt erstmal. Und dann ist meine rechte Waden richtig angeschwollen. Dann denke ich mir, okay, gut, wir schauen mal, wie das morgen ausschaut. So, dann habe ich meine Schwester angerufen, die Physiotherapeutin, dann sagt sie, was ist passiert? Dann sage ich, du, ihr wahrscheinlich ein Muskelfaserriss, dann sagt sie, musst du das mal abtaschen, wenn du da so eine Kerbe spürst, dann ist der Muskel bloß gerissen, musst 14 Tage pausieren, kannst wieder weiterfahren, das ist halb so wild, wenn du nur einigermaßen laufen kannst, weil so wie du mir das beschrieben hast, ist dieser Muskel, wird nur benötigt, dass du beim Laufen abrollst, wenn du aber bloß Fahrrad fährst. Dann lass den heilen, du musst bloß aufpassen, dass du nicht zu lang pausierst. Aber wenn du zu lang pausierst, kann sein, dass die Muskelfaser zu kurz zusammenwächst und dann kannst du da gescheit laufen. So, dann bin ich zur Apotheke am nächsten Tag. Dann sage ich, ich brauche Schmerzmittel. Dann sagt sie, was ist passiert? Dann hat er das beschrieben. Dann sagt sie, du kriegst hier gar nichts. Die ganzen Leute hier im Ort sind schmerzmittelabhängig. Dann sage ich, okay, und jetzt? Nein, dann hat sie gesagt, sie muss ihre Chefin fragen. Dann ist die Chefin gekommen, dann hat er das nochmal beschrieben. Dann sagt sie, du kriegst genau 5 Schmerztabletten und du kriegst eine Salbe, damit diese Schwellung zurückgeht. Und wenn es eine besser ist, dann müssen wir halt schauen, was wir mit dir machen. So. Dann ist das aber die Schwellung und alles dann langsam weniger geworden. Ich habe dann auch einigermaßen laufen können. Und ich habe halt dann geschaut, dass wir irgendwo was zum Essen bekommen. und habe halt wieder die Erfahrung gemacht, dass es halt nichts Vegetarisches gibt. Und ein Restaurant, da war ein junger Kellner, das war da der Sohn von der Chefin, und die Chefin hat da gekocht, und dann sagt sie, wenn du bereit bist zum Warten, dann können wir dir frisch was zum Essen kochen, was ich denn will. Sei Tomaten, Nudeln mit Tomatensauce, Reis, Kartoffeln, Salat. Ja, das machen wir dir. Und habe ich da 16 Tage immer mittags gegessen und dann sogar noch was zum Essen mitgenommen. Und die haben sich jeden Tag freuen. Da sagt er dann am vorletzten Tag, du, das ist eigentlich schade, dass du jetzt nicht mehr kommst. Du bist ein netter Kerl und bei dir kann ich mir in Englisch, mein Englisch verbessern, wenn du jeden Tag kommst und mit mir Englisch redest, weil Englisch will hier keiner reden, das wir schon selber gemerkt haben. Die wollen alle nur Spanisch sprechen und dein Spanisch ist ja nicht so wirklich gut. Na, sag ich, das hab ich, passt, ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und dann denke ich mir, okay, jetzt übernachte ich auf alle Fälle dann immer drin, dass du zumindest dann duschen kannst und dass du dich besser, dann am Abend dann besser fühlst. Dann bin ich den ersten Tag so um die 60 Kilometer gefahren, zweiten Tag um die 80, den nächsten Tag dann 100 Kilometer und dann den Rest. Und das hat sich eigentlich alles ganz gut, habe ich ganz gut Fahrrad fahren können. Bloß als ich dann abgestiegen bin und in der Unterkunft zwei, drei Schritte gelaufen bin, habe ich leichtes Ziehen gehabt für 5 Minuten, aber keine Schmerzen. Und dann aufgrund der Zeit, wo ich halt jetzt da die 16 Tage mehr oder weniger pausiert habe, ist ja die Zeit dann so fortgeschritten, dass ich mir gedacht habe, ich will das jetzt nicht riskieren, dass ich in Ushuaia in den Winter reinkomme. Also denke ich mir, gut, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zum Unterbrechen, von Lima heimzufliegen und dann, wenn das Wetter besser ist, wieder herzufliegen. Schlussendlich bin ich dann am 5. März heimgeflogen, war ein halbes Jahr daheim und bin am 7. Oktober in Lima in dem gleichen Hotel wieder gestartet. Und genau, bin am gleichen Hotel wieder gestartet. Aber was man dazu noch sagen muss, ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich von Lima erneut in die Anden reinfahre, weil am exakt gleichen Tag, wo ich angefahren bin, sind noch zwei weitere Leute angefahren. Einmal dieser Bohit, der dann ums Leben gekommen ist, und einmal ein Kempner, der in so eine riesen Glasscheibe reingefallen ist und hinten am Rücken dann am Steiß so eine riesen Wunde dran gehabt hat. Die sind dann ins Krankenhaus gefahren und der hat im Krankenhaus gesagt, er weiß es nicht, ob er hier richtig ist. Es sah eher hier aus wie ein Schlachthaus und wirklich sauber ist es auch nicht. Genau, und deswegen bin ich dann am 7. Oktober in Lima gestartet und in die Anden rein, weil mir gedacht habe, okay, ich will das dann nicht unbedingt in die Atacama-Wüste fahren, wo ich dann vielleicht noch abgelegener bin, wenn erneut was passieren wird.
Das heißt, man kann jetzt einfach sagen, dass Radfahren in der Gegend einfach wirklich deutlich gefährlicher ist als an anderen Orten.
Genau. Wenn man favorisiert, auf Teer zu fahren, ja. Es gibt viele Leute, die fahren in Südamerika viel im Gravel umeinander. Das kann man machen, aber dann hast du natürlich wieder mehr Ausrüstung, mehr Vorräte und so weiter. Aber das,
also wir haben grad,
hat es mir nicht so entsprochen.
Gerade vor kurzem mit der Sarah Boslett Episode aufgenommen und sie hat ja vom Mohit erzählt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass das eigentlich am gleichen Ort passiert ist oder zur ähnlichen Zeit.
Das war der gleiche Tag.
Ja, das finde ich jetzt gerade wahnsinnig arg, dass sich das dort so häuft in der Gegend.
Und auch die schnellste Frau auf der Panamericana, die hat auch am gleichen Tag, hat man sie auch runtergefahren.
Das war jetzt eigentlich dann die zweite Bedeutung, gell, Flo, weil wir gesagt haben, der Podcast mit der Lücke, dass du nämlich quasi Lücke gehabt hast in deinem Zeitplan mit dem halben Jahr Unterbrechung. Ja, und du hast dann gesagt, du bist wieder in die Berge gefahren. Ist es dort wirklich angenehmer? Das heißt, weniger Verkehr, mehr Sicherheit, dafür schwieriger zum Fahren? Oder ist es dort genauso ungemütlich?
Es ist anspruchsvoller, und zwar normalerweise habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt von um die 50 Meter dann auf 5000 rauffährt, sollte man sich eine Woche Zeit nehmen und das nicht in 2 Tagen fahren. Ja, ich habe mir gedacht, das probiere ich mal aus. Und es hat einigermaßen funktioniert. Am zweiten Tag war ich dann noch 4,830 schon. Und du merkst halt brutal, dass du einfach weniger Power hast. Und du denkst dir, das gibt's eigentlich gar nicht. Ich bin ja eigentlich noch leichter unterwegs im zweiten Teil, weil ich dann das Rack nicht mehr dabei gehabt habe. Und sondern nur noch eine 7 Liter Satteltasche. Aber mein, nach einer Woche gewöhnst du dich da dran, wenn du immer wieder so zwischen 4,8 und 3,5 immer wieder so pendelst, rauf und runter, rauf und runter. Nach einer Woche bist du dann relativ fit, ist okay. Und es ist auch tatsächlich weniger Verkehr, jedoch musst halt du aufpassen, da sind viele Lastwagen unterwegs und die Lastwagen fahren halt hinter dir auch bergauf. und die hupen halt so lange, bis du auf Seite fährst. Und wenn du nicht auf Seite fährst, dann drängen sie dich ab. Und dann ist ja wie so eine, sag ich mal, so eine Regenrinne, so eine überdimensionierte. Und die haben mich ja dann noch weitere dreimal, also einmal in Peru, einmal in Bolivien und einmal in Argentinien, dann nochmal vom Fahrrad runtergefahren. Die haben einfach abgedrängt in der Passstraße. Und in Argentinien war es so, da fährt der Lastwagen an dir vorbei und dann ist der Blow-by von dem Wind so heftig, der Lastwagen an dir vorbei und dann haut sie einfach vom Fahrrad runter. Genau. Aber bei 26.000 Kilometer ist es vielleicht okay, dass ich nur 5-mal einen Unfall gehabt habe. Weiß es nicht. Aber ich muss ja sagen, ich habe eh ziemlich Glück gehabt, dass ich jetzt überwiegend die letzten 4 Jahre, mit denen ich 100.000 Kilometer, was ich unterwegs gewesen bin, nur diese 5 Unfälle gehabt habe. Ja. Aber irgendwann schlägt da wahrscheinlich die Statistik zu, wenn du so und so viel gefahren bist. Also, ja. Aber es ist halt einfach darauf zurückzuführen, dass es halt einfach da keine Radkultur mehr gibt und die rechnen einfach nicht mit dem Fahrradfahrer. Und der Fahrradfahrer ist halt einfach ein Hindernis und die hupen so lang, bis du auf Seite fährst. Oder wenn du nicht auf Seite fährst, dann fahren sie so knapp an dir vorbei, weil sie sich denken, selber schuld.
Aber ist es dann auch so, wenn du die Leute dort triffst, in einem anderen Zusammenhang, sprich, du bist gerade nicht am Radl und die andere ist gerade nicht im LKW hinterm Steuer, dass es total super nette, freundliche Menschen sind und sobald sich die Konstellation ändert und einer sitzt am Steuer, einer sitzt am Rad, ist es Feindschaft auf der Straße. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist ja, das erlebt man überall. Das ist ja nicht nur in Südamerika so. Du hast ein ganz nettes Gespräch. Irgendwer ist super sympathisch und vielleicht treffen sie die zwei gleichen wieder. Auto und Fahrrad und danach gibt's Diskussion und Streit und das ist irgendwie faszinierend, wie sie das so ändern kann.
Aber es muss ich sagen, es gibt vereinzelte Lastwagenfahrer, vor allem in Argentinien war das der Fall, die fahren so lang hinter dir, bis der Lastwagen hinter dem hupt. Weil der sagt, hey, das ist ein cooler Typ. Ich will nicht, dass den irgendjemand runterfährt, sondern deswegen fährt er halt mit 50 Meter Abstand hinter dir und du denkst dir am Anfang, warum überholt er nicht? Aber der fährt halt einfach hinter dir, damit er einfach kein anderer dann, der schützt sich im Endeffekt. Das war schon auch cool, ja? Weil er vielleicht für Radfahrer ein bisschen was übrig hat.
Du bist dann komplett Argentinien runtergefahren bis Ushuaia. Da ist noch eine Fährfahrt dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo musst du die Magellanstraße überqueren.
Ja, das war der Plan. Aber dann haben wir gedacht, da der Verkehr in Argentinien nicht so toll ist, und nehme ich nur den Abweg über den Umweg über diese Carretera Austral, was ja im Endeffekt ziemlich cool war, wenn man mit dem richtigen Fahrrad unterwegs ist.
Und ich kann sagen, da wäre ein Gravelbike mit vielleicht sogar ein Mountainbike besser gewesen. Ich bin beim Across Andes, sind wir 700 Kilometer auf dieser Carretera Austral entlang gefahren. Sehr, sehr viele Bikepacker gesehen, die nicht am Rennen teilgenommen haben. Da war richtig viel Radverkehr. Da waren auch irgendwie alle Unterkünfte sehr gut eingestellt auf diese Fahrradtouristen, also da in Patagonien. Das war sehr, sehr cool, aber technisch schon anspruchsvoll und sehr wenig asphaltiert.
Ja, das stimmt. Ja, die ersten, also ich bin ja dann nach Argentinien rüber und am Tag zuvor haben wir gedacht, jetzt haben wir immer gutes Wetter gehabt und dann hat es richtig zum Regen angefangen, dann zum Hageln angefangen, dann Temperatur am Wahoo auf 6 Grad und dann bin ich die letzten 25 Kilometer des Tages bei starkem Hagel gefahren und es gibt keine Bushaltestellen, keine Hotels, keine Campingplätze, nichts. Und dann denke ich mir, jetzt bist du kurz unterwegs, bist du eh schon seichnass, jetzt musst du einfach weiterfahren. Genau, dann bin ich weitergefahren und dann habe ich einen Campingplatz gefunden, dann sagt die, willst du das erst zahlen oder erst duschen? Dann sage ich, erst duschen wäre wichtig. Bist du bei dem Hagel, bei dem Wetter so umeinander gefahren? Sage ich, ja. Ja, genau. Na, genau, und dann bin ich am nächsten Tag nach Chile rübergefahren und ich habe gewusst, dieser Grenzübergang dauert länger, aber dass es so lang dauert und dass es so aufwendig ist, das habe ich nicht gedacht. Und zwar, du kommst an, kriegst ja dieses Papier, wo die 4 Stempel reinpassen und du musst diese 4 Stationen dann abarbeiten. Sprich, du fährst einen Grenzübergang, da sagt er, ja, du weißt ja Station 1 jetzt. Ich sage, okay, was heißt das? Ja, du lässt den Fahrrad jetzt hier, gehst rein und registrierst dich. Ich sage, okay, gut. Also, und dann Station 2 ist, das macht der andere Mitarbeiter, der gibt das alles nochmal ein und dann wird kontrolliert, ob die Angaben übereinander, ob das passt. Und da der eine dem anderen nicht traut, gehst du selber nochmal an den Rechner hin und gibst deine Angaben alles selber nochmal ein. Und dann sage ich, okay, gut. Und dann sagen sie, dein Fahrrad müssen wir ja nur registrieren, haben wir ja gerade festgestellt, weil du nur einen Fahrradhelm aufhast. Das heißt, du räumst jetzt deine ganzen Taschen aus am Fahrrad. Dann wird das kontrolliert, einmal von dem Hund und dann von dem Menschen und dann kannst du alles wieder einräumen. Und das Weitere müssen wir schauen, die Rahmennummer unten am Tretlager. Dann sage ich, an dem Tretlager könnt ihr lang schauen, da gibt's keine Rahmennummer. Die Rahmennummer ist unten am Oberrohr, weil das ein UCI-zertifiziertes Rad ist, da ist die Tretlagernummer unten nicht. Wir wissen, was wir tun, wir schauen da. So, okay, dann lass ich das Fahrrad stehen und dann die 5 Minuten unten am Tretlager rumkratzt und macht und tan. Dann sage ich, soll ich vielleicht helfen? Ich richte das Fahrrad auf, lenk ein, dann habt ihr hier die Rahmennummer. Das kann nicht sein. Dann sage ich, dann macht ihr mal ein Foto, dann könnt ihr das eintragen, dann ist das in Ordnung. Okay, aber deine Taschen müsstest du ausräumen. Dann sage ich, warum soll ich die Taschen ausräumen? Ja, wir haben da irgend so ein Problem mit irgendwelchen, was weiß ich, mit irgendwelchen Früchten, was jemand eingeführt hat und was weiß ich alles. Dann sage ich, aber der Hund, der weiß doch, der riecht doch das, der ist auch darauf trainiert, dann brauche ich ja nichts ausräumen. Ja, okay. Dann hat der Hund gesagt, da hinten die Satteltasche muss ich ausräumen, da waren glaube ich nur 5 Tortillas drin und einmal Instant Reis und das hat er natürlich gerochen, das habe ich ausgeräumt. Und dann sagt er, bist du vertrauenswürdig oder nett? Dann sagt er, das müsst ihr hier beurteilen. Ja, okay, dann kriegst du den 4. Stempel auch noch und dann kannst du es weiterfahren. Dann habe ich dann am letzten, wo die Schranke dann aufgeht, muss ich den Zettel dann geben und sage ihm, wie lange hat das jetzt gebraucht? Dann sagt er, du warst jetzt 1,5 Stunden hier. Er sagt, das haben wir jetzt genau richtig hinbracht, weil jetzt, wenn ich bei dir bin, fängt es wieder zum Regnen an, dann fahre ich wieder im Regen weiter. Sagt er, ja, passt. Und außerdem hat er noch nie Jesus auf dem Fahrrad gesehen. Dann sage ich, und somit wünsche ich mir eine gute Fahrt. Dann sage ich, okay, danke.
Das klingt ein bisschen wie Asterix und Obelix, Asterix erobert Rom, wo er diese Prüfungen oder wo die beiden diese Prüfungen machen müssen und dann zusammen im Haus das Verrückte macht, wo sie herumgeschickt werden, um den Passierschein A38 zu finden. Ja, genau. Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte.
Und war bei der Ausreise ja wieder dann. Die haben ja das wieder alles gemacht.
Okay, aber du bist dann durch Patagonien in Chile, auf der chilenischen Seite und dann
genau,
nochmals...
Genau, die Carrera Austral von Puerto Montt nach Vidaujigas. Und dann habe ich ja die ersten, also wo ich an dem Schild dran gestanden bin, Start, Carretera Austral, hat es ja gewindet ohne Ende, hat es geregnet. Dann denke ich mir, wenn das schon wieder so losgeht, ich will gar nicht wissen, wie das weitergeht. Und es waren, glaube ich, sogar von diesen 7 Tagen war ich da, glaube ich, unterwegs. Oder 10, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat es die meiste Zeit nur geregnet und war halt hauptsächlich Waschbordasphalt. Also wenn der Teer dann auch die ersten 2,5 Tage war, guter Teer, fährst du bloß an der Bundesstraße entlang. Und dann geht ja das los mit dem Gravel und diesem Waschbord. Und da war ich ziemlich froh, dass ich so frei war und in Kanada die Firma Redshift angeschrieben habe und gefragt hat, was sie mir denn für einen gefederten Vorbau und gefederte Sattelschütze empfehlen würden. Sagen sie, das kannst du selber rausfinden. Wir brauchen die amerikanische Adresse, da schicken wir das hin. Und dann haben sie das nach San Diego geschickt. Und als ich ja dann in San Diego war, habe ich das ja dann einbaut. Und dann denke ich mir, okay, jetzt war ich dann ziemlich froh auf der Carretera Austral mit dem Waschbord, dass sie mit den nicht so breiten Reifen trotz alledessen einigermaßen komfortabel unterwegs war. Genau, aber das war, da wäre auf alle Fälle ein Mountainbike, zumindest in Hardtail, die bessere Wahl gewesen. Aber da die Carretera Austral, das waren das glaube ich 1700 Kilometer, ja, oder um die 1000 Kilometer, ja nur ein kleiner Part auf der Gesamtstrecke war, war das ja in Ordnung. Aber als ich dann in Vidaujigas auf der Fähre ankommen bin, da gibt es ja 2 Fährfahrten und zwischen den Fährfahrten ist ja nun mal so Hiker-Bike-Section, glaube ich, 3 Kilometer. Da haben die alle gesagt, wo kommst denn du her? Du hast ja gar kein Gepäck dabei. Oder hast dein Gepäck woanders? Und dann sage ich, nee. Bist du ein wenig schneller wie mir unterwegs? Dann sage ich, wahrscheinlich, ja. Aber mit dem Fahrrad auf der Carretera Austral, da wirst du nicht viel Spaß gehabt haben. Dann sage ich, ja. Wahrscheinlich, ja. Genau, und dann bin ich ja wieder zurück nach Argentinien und dann halt mit hauptsächlich Gegenwind und ja, nach Ushuaia.
Dort hast du das dann beendet oder bist du dann noch ganz in den Süden gefahren?
Genau, ja. Dann haben wir gedacht, ich habe mir das ja, du, also ich habe ja als ich in Alaska gestartet bin, dachte, was das wohl für ein Moment ist, wenn man da unten ankommt. Und dann kommst du da an und da sind lauter Leute, die machen da irgendwelche Fotos, dann kommst du mit deinem Fahrrad, schiebst es dann dahin, machst ein Foto und dann kommt der Erste her und sagt, es ist vielleicht eine blöde Frage, aber wann hat sie ihre Reise begonnen? Also die Reise habe ich eigentlich in Ushuaia, Argentinien begonnen und das sind alles mit dem Fahrrad gefahren. Ich sage, ja. Haben Sie vielleicht Instagram? Die war 65, die alte Frau. Ja, sag ja. Okay, das will ich dann mal danach verfolgen. Und ich kann gerne ein Foto von Ihnen machen. Ich sage, ich glaube, das brauchen wir hier nicht. Wir haben hier ein Stativ, da kann man sein Handy reintun, so einstellen, dass er den Timer abläuft und dann kann man dann ein Foto machen. Ja, aber wir können ja nur Foto ich mit ihr zusammen machen, was ihre Tochter macht. Dann sage ich, ja, das können wir gerne machen. Und ich habe mir das total ausgemalt, wie wunderschön das ist. Und dann habe ich aufs Fahrrad draufgeguckt. Dann denke ich mir, okay, Wolf, was machst du jetzt? Jetzt fährst du halt noch, bis wirklich die Straße aufhört, also ans Ende der Route 3. Und ich habe dann schon gesehen, dass ich da durch ein Naturschutzgebiet durchfahre, weil diese Route habe ich in Komoot geplant und der Rest habe ich eigentlich alles in Strava geplant. Weil wenn du mit Strava planst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Gravel kommst, eher gering. Und bei Komoot kann man es eigentlich nicht wirklich sagen. Genau, dann bin ich da gefahren und gefahren und gefahren und dann sehe ich auf einmal Schranken. Dann denke ich mir, okay, da kannst du jetzt anhalten oder nicht. Dann habe ich langsamer getan, dann sagt er, du musst Eintritt zahlen, du fährst in den Nationalpark rein. Dann sage ich, zahle, wenn ich rausfahre. Dann sagt er, okay, zahlst, wenn du rausfährst. Dann bin ich da durchgefahren, das war dann auch wieder alles Gravel, dann komme ich da unten an, dann stehen die Parkranger dran und dann sagen sie, was machst du hier? Wo ist dein Ticket? Sage ich, ich habe mit dem an der Kasse ausgemacht, die Zahl, wenn ich rausfahre. Sagt er, du darfst ja gar nicht ohne Ticket reinfahren, wir kontrollieren das ja hier. Und außerdem ist in dem Nationalpark Fahrradfahren eh verboten, was jetzt dann kommt. Sag ich, ich will aber genau in den Nationalpark, wo das Schild ist, wo das Ende der Route 3 ist und wo er dran steht, Alaska, bla bla, da will ich ein Foto machen und dann fahre ich wieder zurück. Sagt er, du darfst ja kein Foto nicht machen. Es gibt keine Fotos hier zu machen. Und außerdem hast du gar kein Ticket. Also wir können dir ein Auge zudrücken, wenn du ein Ticket hast, aber du hast es ja nicht. Ich sage, du kannst jetzt deinen Kollegen anfunken am Eingang und fragen, ob da so ein Langhaariger mit langem Bart reingefahren ist und ob der mit dem ausgemacht hat, dass ich das Ticket kaufe, wenn ich rausfahre. Dann sagt er, okay, das kann er machen. Die Kollegin macht jetzt schnell 2, 3 Bilder von mir und dann brauche ich aber dringend ein Ticket kaufen und der macht jetzt auch ein Foto von meinem Reisepass. Und wenn ich kein Ticket mehr kaufe, dann wird das Konsequenzen für mich haben, weil wir hier in einem Naturschutzgebiet sind. Sage ich, okay, gut. Dann habe ich, glaube ich, 3 Bilder gemacht, habe mich aufs Fahrrad draufgekommen. Auf dem halben Weg kommt einer vom Eingang mit dem Jeep, einem Pickup entgegen. Und er sagt, vergiss vorhin nicht, gell? Du musst ja nur einen Eintritt zahlen. Und ich sage, ja, mach ich. Dann bin ich wieder zurückgefahren, dann bin ich bei denen angekommen. Dann sage ich, muss jetzt gleich das Ticket kaufen oder kann ich nur einen Schluck Wasser trinken? Ich sage, wir haben doch hier gar keinen Stress, nicht. Wir haben doch ausgemacht, du zahlst, wenn du rausfährst. Dann sage ich, deine Kollegen finden es aber nicht. Ja, die machen immer Stress. Lass die reden, die machen immer Stress. Das Ticket zahlen, habe ich den Eintritt zahlt, 30 Euro. Und dann denke ich mir, okay, das waren aber teure Fotos. Und da bin ich halt dann über den Flughafen, habe mein Fahrrad angemeldet, weil du kannst es online und über App und über den Kundenservice nicht dein Fahrrad anmelden, habe mein Fahrrad angemeldet und bin dann zur Unterkunft gefahren. Und somit war dann die Panamericana vorbei. Und am Abend habe ich mich dann noch mit der schnellsten Frau die einen Tag vor mir, zu sich, glaube ich, ankamen, habe mit der dann nur auf einen Kaffee getroffen. Der ihr Mann hat sie dann, glaube ich, abgeholt, ja. War dann sehr verrückt, dass uns gleichgegangen ist, nur mit dem Unterschied, dass sie jeden Tag doppelt so viele Kilometer gefahren ist wie ich. Die jeden Tag so 200, 250 Kilometer. Und ich habe ja im Schnitt 120. Und sie haben meine 200 Kilometer Tage drin gehabt. Aber da war hauptsächlich Rückenwind und ist bergab gegangen.
Was war jetzt so rückblickend der schönste Moment?
Der aus Alaska oben loszufahren und zu wissen, erst nach 800 Kilometer bist du eigentlich für dich allein. Und am meisten habe ich mich dann im Endeffekt gefreut, nach den ersten 400 Kilometer in Coldfoot eine Unterkunft zu haben und zum Duschen. Auch wenn der sagt, die Unterkunft kostet für 2 Personen, es gibt nur 2 Personen Zimmer, $160. Denke ich, okay, du hast hier keine Alternative, aber du nimmst es. Und wo ich dann natürlich auch nochmal eine Lücke gehabt habe, war natürlich in Fairbanks. Da bin ich dann natürlich nur 2 Wochen pausieren müssen. weil ich ja dann meine Sitzbeinhöcker sich entzündet haben, wahrscheinlich aufgrund der mangelnden Duschen, weil sie diese Salzkristalle dann im Endeffekt an den Sitzbeinhöcker gerieben haben, mal wieder so einen riesen Pickel mehr oder weniger hinbekommen. Ja. Aber das habe ich dann auf dem zweiten Teil auf alle Fälle besser gemacht, indem ich dann darauf hingewiesen bin, dass es ein Produkt gibt, das Zero Fiction heißt. Und mit dieser mehr oder weniger Sitzcreme habe ich ja dann keine Probleme mehr gehabt. Genau. Und ich habe dann natürlich zwischenzeitlich auch nochmal ein Bikefitting gemacht, was ja auch nur ein bisschen was geholfen hat, dass man
unterwegs
noch besser drauf sitzt.
Oder wieder zu Hause.
In München. Wieder zu Hause war in der Zwischenzeit, genau. In der Lücke.
In der Lücke. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, also es wird dem Ganzen natürlich jetzt nicht gerecht, jetzt da nur knapp über eine Stunde über das alles zu reden. Aber ich denke, du hast uns einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt, was es braucht, worauf man sich gefasst machen muss. Und ja, wir sagen danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und ein paar Eindrücke zumindest schildern konntest.
Schön, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ein bisschen was zu erzählen, ja.
Hast du die nächsten Pläne? Hast du noch was Erspartes oder musst wieder zum Sparen anfangen für die nächste Tour?
Ich habe noch was Erspartes, aber ich habe jetzt vor allem im letzten Stück in Argentinien immer von den Leuten gehört, vor allem von den Argentiniern. Boah, Markus, du lebst ja voll deinen Traum, einfach nur Fahrrad fahren. Ich sage ja, aber ich bin mittlerweile in so einer Range drinne, da ist nichts mehr so wirklich besonders und nichts mehr besonders schlecht. Und ist eigentlich dann schlecht, wenn man aufgrund den vielen Kilometern, wenn man hauptsächlich Fahrradfahren im Kopf hat und nicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten und so weiter anschaut, so abstumpft, dass man das gar nicht mehr zum Schätzen weiß. Und deswegen haben wir gedacht, jetzt machst du mal ein halbes Jahr Pause und dann fährst du wieder Fahrrad, weil dann hast du vielleicht deine Eindrücke ein bisschen besser verarbeitet und weißt es, dass man nur Fahrradfahren mehr zum Schätzen. Weil man stumpft tatsächlich so ab. Und das Verrückte war ja dann in Ushuaia unten am nächsten Tag, wenn du nicht mehr Fahrrad fährst. Und denkst du, okay, das ist ein Rest-Day, das ist kein Problem. Und der nächste Tag, wo ja da 3 Tage war, fährst du auch nicht Fahrrad. Dann denkst du mir, irgendwie ist das komisch. Du bist die ganze Zeit, jeden Tag eigentlich Fahrrad gefahren und dann fährst du nicht mehr. Warum? Und dann wird das total Verrückte war für mich dann, jetzt packst du das Fahrrad ein. Warum packst du jetzt dein Fahrrad ein? Es tut dir fast schon leid, wenn dann der Lenker und die Laufräder rausbaust und das Fahrrad dann in den Karton reintust, dann denkst du schon, eigentlich haben wir das Ankommen ganz anders vorgestellt. Weil es halt dann tatsächlich so schnell vorbei ist.
Aber jetzt eine entscheidende Frage zum Schluss. Ich glaube, wir alle teilen uns ein bisschen so die Erfahrung, dass die schönen Geschichten unterwegs passieren, es unterwegs sein ist schön, die täglichen Erfahrungen, die täglichen Erlebnisse, die kleinen Schritte vorwärts oder die kleinen Schritte rückwärts manchmal. Das Ankommen im Ziel ist gar nicht so ein Highlight. Da ist irgendwie ein bisschen traurige Stimmung dabei, dass das Abend jetzt zu Ende geht. Aber die eine entscheidende Frage, wie geht's deinem Kugellager im Dynamo? Haben die 600 Kilometer gehalten? Haben die 6000 Kilometer gehalten? Bist du ohne Kugellager angekommen?
Nee, ich habe das dann überholt auf Kulanz. Ich habe meine Laufräder zu meinem Laufradbauer geschickt, der das auseinanderbaut, hat den Nabendynamo zu Sohn geschickt. Die haben das, wie versprochen, auf Kulanz die Lager gewechselt. Und ich habe dann natürlich auch erfahren, dass die Lager, die da verbaut waren, nicht die hochwertigsten waren. Und jetzt haben sie hochwertigere reinbaut. Und jetzt ist es gut. Aber ich würde auf alle Fälle nicht nochmal mit einem Nabendynamo starten, weil es mit Powerbanks genauso gegangen wäre. Und vielleicht auch auf der Carretera Austral, wenn du nicht so gut fährst und ein gutes Licht brauchst, ist das Licht vom Dynamo nicht so besonders. Weil halt du nicht so schnell fährst, dass es entsprechend hell ist. Wenn du ein Batterielicht hast, das machst du halt einfach an und dann ist es hell und ist es an. Und es gibt halt einfach nicht die Möglichkeit, dass man das unterwegs, sag ich mal, so reparieren kann, dass es funktioniert. Genau. Aber ich bin nicht der Einzige, der, glaube ich, von diesen Lagern betroffen war, weil der, wo da auch noch unterwegs war, dem sein Laufrad war dann auch nicht mehr so im besten Zustand.
Du hast dem einiges abverlangt.
Aber sonst hat es eigentlich nichts. Ich habe immer zum Beispiel gedacht, dass es mehr braucht am Fahrrad, aber das Tube, das war eine gute Geschichte, die Reifen waren eine gute Geschichte, da bin ich jetzt mit einem Satz Reifen 10.000 Kilometer gefahren,
So, jetzt hat der Flo vorher schon so eine wunderschöne Abmoderation gemacht, dass wir jetzt nur, mittlerweile sind es 1,5 Stunden, über die Panamerikaner geredet haben, dass man niemals so viele spannende Erlebnisse in so kurzer Zeit irgendwie bringen kann, dass das dem Ganzen gar nicht gerecht wird. Jetzt haben wir uns fast nochmal verplaudert. Und bevor der Flo jetzt noch einmal abmoderieren muss, mache ich das jetzt. Also noch einmal vielen Dank für deine Zeit. Jetzt einmal gute Erholung, dass du bald wieder Motivation und Freude findest und dann wieder coole Touren für die Zukunft planen kannst.
Dankeschön.
Podcast-Werkstatt.